Ja, jetzt ist gewissermaßen Halbzeit. Wenn ihr, nein, so lange wird's nicht. Wenn ihr euch mal strecken wollt oder recken wollt oder wie auch immer, ich habe ja einen Vorteil, ich kann jetzt stehen. Ja, okay, gut. Ja, die Geschichte dieser Predigt hat zu tun damit, dass ich vor etwa 3 Wochen abends Wer wird Millionär gucken wollte. Nicht, dass das was Besonderes wäre, aber das Doofe war an dem, ich freue mich halt dann immer schon so, wenn ich mir das so vornehme, dann freue ich mich immer so den Tag über schon, Mensch, heute Abend guckst du das. Ja, das Doofe war an dem Montag kam es aber nicht. Ja gut, da muss man halt irgendwas anderes gucken, da habe ich ein bisschen rumgeschaltet. Und ja, da bin ich bei einem Naturfilm hängen geblieben. Wow, wie spannend. Nein, Naturfilme haben mich immer schon fasziniert. Und es ging in dem Fall, das war eine Sendereihe Unbekanntes Afrika, das war der erste Teil, und es ging um die Kalahari. War mir jetzt so auch kein Begriff. Die Kalahari ist eine riesige Sandwüste von 1,2 Millionen Quadratkilometern. Und sie besteht vorwiegend aus rotem, feinpulverigem Sand, also ein Riesengebiet, und befindet sich zum größten Teil in Botswana und somit im Süden Afrikas. Ja, wie gesagt, schon als Jugendlicher habe ich Naturfilme immer geliebt, hängt natürlich auch mit meinem Job zusammen und das, was ich so mache. Und auch dieser hat mich sehr beeindruckt, allein auch die Qualität dieser Naturfilme, was mittlerweile möglich ist, was für Aufnahmen und so, und das kommt einfach so im Fernsehen, das ist schon stark. Aber was mir deutlich nachgegangen ist in diesem Zusammenhang, ist die sogenannte Drachenhauchhöhle. Ja, es ist jetzt kein mittelalterliches Märchen oder so, sondern die gibt es wirklich, die Drachenhauchhöhle. Das ist der größte unterirdische See der Erde. Der befindet sich in 66 Metern Tiefe und der ist ziemlich groß und der liegt eben in einem Teil beziehungsweise unter einem Teil dieser Kalahari-Wüste. Der ist noch gar nicht so lange entdeckt, der wurde erst 1986 entdeckt, der ist 26.100 Quadratmeter groß und 84 Meter tief. Das ist echt krass. Und da haben die halt auch in dem Film so Bilder von diesem See gezeigt. Und was ich so prägnant finde, ist dieser Gegensatz an der Oberfläche, die Tiere und Pflanzen, die mit extremer Trockenheit und Wassermangel zu tun haben, und darunter ein riesiger See, Wasser in Hülle und Fülle, da kann man drin schwimmen, da kann man drin tauchen. Und das ist mir so nachgegangen. Und das ist so ein Bild für diese Predigt heute. Ja, wo sind wir gerade? Wo stehen wir als Gemeinde? Abgeleitet von unserem Jahresmotto, als Söhne und Töchter Gottes in der Fülle Gottes leben, hatte Tabea eine geniale Idee für eine Predigtreihe oder für ein Thema, über das sie auch schon selbst gepredigt hat, und zwar Adel verpflichtet. Und ich denke, wenn wir als Söhne und Töchter Gottes sozusagen von königlichem Blut sind, dann beinhaltet das zum einen Rechte und eine Vielzahl von Privilegien, aber es ist auch Verantwortung und ja, ein großer Auftrag damit verbunden, nämlich den König Jesus durch unser Leben zu verherrlichen und ihn selbst zu den Menschen zu bringen. Ja, und das ist es, was uns als Gemeinde im Moment bewegt. Wie können wir als Christen so leben, dass wir einen Unterschied machen? Da ging es ja auch letzte Woche drum, dass unser Leben Auswirkungen hat und diese Welt verändert wird durch die Liebe und durch die Kraft Gottes. Wir leben nicht nur für uns selber, Adel verpflichtet. Im Psalm 63, und das finde ich immer so schön, wo ist denn der Bernhard eigentlich? Ist er nicht hier? Ah da, Bernhard, ah, das finde ich immer so schön, Bernhard, das wirkt jetzt wie abgesprochen, aber es ist nicht abgesprochen. Im Psalm 63 steht ein Vers, der mich in letzter Zeit sehr beschäftigt hat, und da heißt es in Vers 2, Gott, haben wir gerade schon gehört, Gott, du bist mein Gott, den ich suche, es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. Und der Psalmist, David in dem Fall, der spricht von zwei Gebieten, von zwei Orten. Er spricht von einem trockenen, dürren Ort, wo kein Wasser ist, wo er sich befindet, beziehungsweise seine Seele, wie es hier heißt. Und er spricht von einem anderen Ort, nach dem er sich ausstreckt, wo es Wasser gibt. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Noch besser kommt das zum Ausdruck in Psalm 42, wo der Psalmist sagt, Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wir wissen alle aus dem Biologieunterricht, hoffentlich, dass Wasser Leben ist. Wasser ist Leben. Wo Wasser ist, da ist Leben. Und wo wenig Wasser oder kein Wasser ist, da ist kein Leben bzw. wenig Leben. Um das zu verdeutlichen, stellt euch doch mal ganz kurz so eine Szene von einem tropischen Wald vor, mit seiner üppigen Pflanzen- und Tierwelt. Und jetzt mal zum Kontrast eine Wüste, Sand, soweit das Auge reicht. Wasser ist Leben. Und auch wir brauchen Wasser zum Leben. Sind nur wenige Tage, die wir ohne Wasser überleben können. Und das Ding ist, wenn wir eben Wassermangel haben oder wenn jemand verdurstet, kann es sein, dass er an einer Vergiftung stirbt, weil eben der Körper nicht mehr in der Lage ist, die körpereigenen Gifte eben auszuspülen und eben aus dem Körper heraus zu befördern. Also es kann sein, dass es da zu einer Vergiftung kommt. Und wir kennen das alle, wie wohltuend das ist, an einem heißen Tag und auch an einem weniger heißen ein Glas Wasser zu trinken. Also ich denke, als Kind konnte ich mir das noch nicht so vorstellen, dass Wasser irgendwie sowas Besonderes ist. Ja, da habe ich immer Zitronenlimo, wollte ich da immer trinken. Mittlerweile liebe ich es, Wasser zu trinken. Und auch in Cola ist Wasser übrigens. Ja, nur zur Info. Nicht viel, aber... Ja, genau. Es ist sehr lebensbeeinträchtigend, nicht ausreichend mit Wasser versorgt zu sein. Unsere Leistungsfähigkeit nimmt dann sehr, sehr, sehr schnell ab. Und wir sind abhängig. Wir sind abhängig von einer stetigen, beständigen Versorgung mit Wasser. Und wenn der Psalmist in Psalm 42 von Wasser spricht, dann spricht er nicht von natürlichem Wasser, sondern dann spricht er von einem ganz besonderen Elixier, sondern von dem Wasser des Lebens. Und auch Jesus spricht von diesem Wasser des Lebens und er vergleicht es mit natürlichem Wasser. In Johannes 4 sagt Jesus bei einer Unterhaltung mit einer Frau in einem Brunnen, wer von diesem Wasser trinkt, und gemeint ist das Brunnenwasser, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Wenn wir zu Jesus kommen, dann gibt er uns Lebenswasser zu trinken. Und das haben wir alle erlebt, die wir mit Jesus unterwegs sind. Und er gibt uns nicht nur ein Schlückchen Wasser zu trinken und dann nochmal ein Schlückchen, sondern er gibt uns Lebenswasser, das in uns zu einer Quelle des Wassers wird, das in das ewige Leben quillt. Er gibt uns Wasser, das in uns zu einer Quelle des lebendigen Wassers wird, das in das ewige Leben quillt. So steht es hier an dieser Stelle und so ist es auch. Lassen wir das doch mal sacken. Wenn wir zu Jesus gehören, da ist eine Quelle von Lebenswasser in uns. Und es ist köstlich, von diesem Wasser zu trinken. Es ist unheimlich erfrischend, lebensspendend, wie der Name schon sagt. Es ist Wasser der Freude. Es ist Wasser der Heilung. Es ist Heilwasser. Es ist Wasser der Kraft. Es ist Wasser des Trostes. Es ist Wasser der Geborgenheit. Es ist Wasser der Hoffnung, es ist Wasser der Zuversicht. Kurzum, es ist das Glück unseres Lebens, von diesem Wasser zu trinken. Ich habe mal in einem Buch gelesen, eins von den drei, die ich gelesen habe, Sorge dich nicht, lebe von Dale Carnegie. Da heißt es, Glück kommt von innen, es hat mit äußeren Umständen nichts zu tun. Und das ist so ein Satz, der ist mir schon ganz lange nachgegangen. Ich dachte, ach, das kann man doch so nicht sagen, irgendwie, das ist irgendwie zu platt. Ich kann das in diesem Zusammenhang nur bestätigen. Glück kommt von innen. Es hat mit äußeren Umständen nichts zu tun. Können wir das denken? Können wir diesen Satz denken? Glück kommt von innen. Wenn ich weiß, dass mein Glück davon abhängt, ob ich von diesem Lebenswasser trinke, welches durch die Begegnung mit Jesus, die mein Leben verändert hat, beständig in mir quillt, dann höre ich auf, Menschen und Umstände für mein Glück verantwortlich zu machen. Und dann fange ich an, Menschen und Umstände aus meinen Vorwürfen zu entlassen. Je mehr ich das tue, desto mehr fange ich an, Menschen und Umstände aus meinen Vorwürfen zu entlassen. Kommen wir zurück zur Kalahari. Wisst ihr noch, was die Kalahari ist? Könnt ihr mal fragen. Nee. Dieser lebensfeindlichen Wüste, da kommen wir her. Das ist unser Lebensraum. Wir leben nicht unter der Erde und wir leben nicht im Himmel, sondern wir leben auf der Erde. Und da haben wir mit vielen Widrigkeiten zu tun, wie Hunger, Durst und Hitze. In Offenbarung 7 wird es beschrieben, wie es denen ergeht, die zu Jesus gehören und die im Himmel angekommen sind. Und da heißt es, sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten, die Sonne oder irgendeine Hitze, sondern das Lamm. Moment. Rauskommen. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten, es wird auch nicht auf ihnen lasten, die Sonne oder irgendeine Hitze, denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Genau. Nun sind wir aber noch nicht im Himmel, sondern wir leben hier auf der Erde, in dieser Wüste, und wir haben zu tun mit Hunger, mit Durst und mit Hitze. Aber wenn wir zu Jesus gehören, dann haben wir jetzt schon Zugang zu dieser Quelle des lebendigen Wassers, die in uns quillt, so wie Jesus in uns lebt. Wenn wir zu Jesus gehören, dann haben wir Zugang zu Gottes himmlischer Welt, so wie es in Epheser 1,3 steht. Wenn man in der Wüste lebt, dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man passt sich der Trockenheit an und wird zum Trockenheitsspezialisten, oder man begibt sich auf die Suche nach Wasser. Das kam in dem Film auch sehr schön raus. Übrigens, so ein Trockenheitsspezialist ist auch der Dornteufel. Kennt ihr den Dornteufel? Das ist eine kleine Echse. Der Philipp ist gerade in Australien, also unser Philipp. Der ist in Australien und erforscht gerade diese Echse beruflich. Und das ist eine bizarr aussehende Echse, und die hat sich ganz speziell in die Trockenheit angepasst. Die hat in ihrer Haut so mikroskopische Rillen und kann damit sozusagen aus Regenfall und Nebel, also wenn das auf diese Rillen trifft, dann wird eben auch winzige Mengen von Wasser werden durch diese Rillen dann direkt zum Maul transportiert. Das ist genau das, was der Philipp auch untersucht. Das heißt, dieses Tier, so wie viele andere in der Wüste natürlich auch, hat sich extrem angepasst an die Trockenheit. Und an dieser Stelle frage ich, hast du dich angepasst an die Trockenheit deines Lebensraumes oder schöpfst du aus dem Vollen? Eigentlich hört sich das doch ganz einfach an. Das Leben eines Christen müsste doch eigentlich ganz einfach sein. Da ist eine Quelle von Lebenswasser in uns und wir brauchen nur zu nehmen, zu trinken, zu genießen. Und im Prinzip ist es auch so. Das Ding ist, dass sich das nicht immer so einfach gestaltet, weil wir uns immer wieder aufmachen müssen und eingeladen sind, Widerstände zu überwinden, um an dieses Lebenswasser heranzukommen. Die Quelle des Lebens versiegt niemals, und doch kann sie in uns verschüttet sein. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Loch am Strand gegraben hat. Die mit Kindern wahrscheinlich schon. Und es ist schon faszinierend irgendwie, ein Loch, und irgendwie denkt man, Mensch, wann komme ich auf der anderen Seite wieder raus oder so. Das ist, das Schöne ist, wenn man am Sand ein so ein Loch gräbt, anfängt und immer tiefer, irgendwann kommt Wasser, genau. Und wenn man dann das Wasser erreicht hat, dann steht das ja unten so drin, und dann erlebt man Folgendes. Dieses Wasser, was man hat, man gräbt und gräbt und gräbt, dieses Wasser, das weicht die Seitenwände auf. Nach und nach. Und dann kommt es zu so kleinen Erdrutschen. Dann fällt das Sand da rein und macht es so platsch, platsch. Und wo vorher viel Wasser war, dann ist nur noch wenig Wasser da. Aber das Loch wird dadurch größer. Das heißt, wenn dann die Seitenwinde einfallen und wir dann weiter graben, also dann wieder anfangen, da unten diesen nassen Sand da wieder nach oben zu befördern, dann wird das Loch größer, klar, weil die Seitenwinde ja rein sind. Und es ist mehr Wasser drin als vorher. Und das ist ein gutes Bild für unser geistliches Leben. Wir graben nach Lebenswasser, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, wenn wir es meditieren, wenn überhaupt lesen, was auch immer. Oder was wir sonst noch so tun. Es gibt viele Möglichkeiten zu graben, aber im Wesentlichen ist es diese Zeit, diese Qualitätszeiten mit Jesus, sein Wort und das Gebet. Dann graben wir nach Wasser. Wie gesagt, es gibt vieles andere mehr, Fasten und Ding, aber das sind so die Kernpunkte. Und wenn wir so in die Tiefe gehen und auf Wasser stoßen, dann erleben wir Freude, dann erleben wir ihn, dann erleben wir seine Kraft und sein Wirken in unserem Leben. Und wenn wir dann weiter graben, dann kommt es immer wieder zu Erdrutschen in unserem Leben. Und wir fragen uns dann, wo ist das Wasser hin? Da war doch so viel Wasser, jetzt ist da nur noch so wenig oder vielleicht gar nichts mehr. Wir fühlen uns so, als müssten wir von vorne anfangen. Und diese Erdrutschen in unserem Leben sind nicht unbedingt angenehm. Also ehrlich gesagt sind sie ganz selten angenehm. Das können äußere Umstände sein, die uns zusetzen. Enttäuschungen, Stress, Angst, Versagen, Verletzungen, Dinge, die wir nicht verstehen. Unterm Strich fühlt es sich so an, als ob da etwas in uns zerbricht. Und jedes Mal, wenn so ein Erdrutsch passiert, gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können entweder weitergraben, und dann ist das Wasser sofort wieder da. Ja, das Wasser, wenn das Sand reinfällt und das Wasser scheinbar weg ist und wir machen einmal mit der Schaufel, holen das da wieder raus, dann ist das Wasser sofort wieder da. Oder wir arrangieren uns mit der Trockenheit der Umgebung. Und immer wenn wir uns aufmachen, wieder an das Wasser heranzukommen, werden wir erleben, dass es eben immer noch da ist, dass es immer noch quillt. Und dass da jetzt mehr Wasser ist, mehr Lebensfreude, mehr Kraft als vor diesem letzten Erdrutsch. Und jetzt frage ich nochmal, könnte es sein, dass wir oder einige von uns irgendwann gesagt oder gedacht haben, das macht ja gar keinen Sinn weiter zu graben, es stürzt ja immer wieder ein. Es stürzt ja immer wieder ein. Und aus den Augen gelassen haben, dass jeder Einsturz Wachstum bedeutet, dass jeder Einsturz bedeutet, dass Gott mehr für uns hat. Und haben wir irgendwann aufgehört zu graben und uns nach diesem Wasser auszustrecken? Haben wir irgendwann angefangen, uns mit der Trockenheit zu arrangieren und die Überlebenstechniken anzuwenden, die wir von früher her kennen? Oder neue ausprobieren? Ich denke, wenn wir uns an diesem Punkt angesprochen fühlen, wenn du dich an diesem Punkt angesprochen fühlst, möchte ich sagen, Jesus verurteilt uns nicht dafür. Jesus verurteilt uns nicht, wenn das passiert, wenn irgendwie diese Quelle wie abgeschnitten ist und wir meinen, wir haben nicht die Kraft dazu, uns wieder danach neu auszustrecken, aber er macht uns Mut. Er macht uns Mut, umzukehren. Er macht uns Mut, weiterzumachen, weiterzugraben. Und er sagt, ich habe noch so viel mehr für dich. Ich habe noch so viel mehr für dich. Jeremia 17, Verse 7 und 8, da heißt es, gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Gott möchte, und das ist der Hammer, Gott möchte, dass wir wie dieser Baum sind, der am Wasser steht und dessen Wurzeln ins Wasser reichen. Ja, wir leben in der Wüste, ja, es ist heiß, ja, wir haben Durst, aber wir können diesen Durst immer wieder stillen, immer wieder stillen. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt, wie ein Strom wird lebensschaffendes Wasser von ihm ausgehen. Stellt euch das doch mal vor, wo wir stehen und gehen und sitzen, lebensschaffendes Wasser geht von uns aus. Wenn wir in einer Unterhaltung sind, lebensschaffendes Wasser. Und wenn die Unterhaltung zu Ende ist, dann geht derjenige weg und irgendwie ist er erfrischt, irgendwie ist er auferbaut, irgendwie ist er ermutigt, irgendwie hat er neue Hoffnung. Durch dich, durch uns. lebensschaffendes Wasser, das unsere Umgebung verändert. Selbst wenn es in der Wüste regnet, wird da, komm da, es gibt einen Film von Walt Disney, die Wüste lebt. Es regnet ja auch mal in der Wüste. Und dann fängt die Wüste an zu blühen. Dieses Wasser, unsere Umgebung braucht dieses Wasser. Gott möchte uns lebensschaffendes Wasser geben und unseren Mitmenschen durch uns. Am Arbeitsplatz, in der Familie, wo auch immer. Aber was ist, wenn diese Quelle in uns verschüttet ist? Hört dann das Wasser auf zu strömen? Nein, es hört nicht auf zu strömen, aber es strömt dann nicht mehr durch uns. Es strömt dann unterirdisch, so ist es ja auch natürlich. Es strömt dann nicht mehr durch uns. Und wir sind dann wie das Salz, das nicht mehr salzig sind. Wir sind dann wie das Licht unter dem Scheffel, von dem niemand was hat. Und wisst ihr, was wir dann noch weiterzugeben haben? Dann haben wir nur noch unsere Strategien weiterzugeben, mit der Trockenheit fertig zu werden. Dann haben wir nur noch weiterzugeben, du darfst am Sonntag nicht arbeiten, unterm Strich zähle ich, du darfst das nicht, du darfst jenes nicht. Und das bisschen Wasser, was du hast, das behalte bloß für dich. Das ist es, was wir dann noch weiterzugeben haben. Aber das hilft niemandem weiter. Wenn diese Quelle in uns verschüttet ist, dann werden diese unsere körpereigenen Gifte nicht mehr rausgeschwemmt. Das ist alles. Das kann alles Mögliche sein. Das kann Neid sein, Eifersucht, Habgier, also die ganze Liste, Angst. Und dann verbittern wir. Wir verbittern an Enttäuschung. Und das ist lebensgefährlich. Dieses Lebenswasser ist kein Add-on, sondern es ist kein Luxus in unserem Leben, sondern für uns überlebensnotwendig. Wir sind abhängig davon, ausreichend mit diesem Lebenswasser versorgt zu sein. Und Gott hat dieses Wasser für uns ohne Ende. Ohne Ende. Es gibt kein Maß, dass Gott irgendwie sagt, so, du hast jetzt genug getrunken oder so. Du hast jetzt genug von, Gott hat dieses Lebenswasser ohne Ende für uns. Gott gibt seinen Geist ohne Maß. Und er verurteilt uns nicht, wie gesagt. Er weiß, wie es gegebenenfalls dazu kommen konnte, dass diese Quelle in uns verschüttet ist. Das kann eine Verletzung sein. Das kann eine Verletzung sein. Es kann sein, wir sind gut unterwegs und wir werden tief verletzt. Und es kann sein, dass das wie so ein Erdrutsch ist in unserem Leben. Und dieser Sand, der schüttet die ganze Quelle zu. Und dann können wir uns überlegen, machen wir uns wieder auf? Machen wir das Ding wieder auf? Um wieder an das Wasser heranzukommen? Und dann vielleicht wieder irgendwann eine Verletzung zu erleben? Oder hören wir auf und machen zu und fangen an, uns zu spezialisieren auf die Trockenheit? Das ist die Frage. Und wenn man sich dann an die Trockenheit spezialisiert, dann ist man einfach, dann muss man halt warten, bis es mal wieder ein bisschen regnet. Vielleicht trifft man ja jemanden, der angeschlossen ist an diese Quelle, dann genießt man wieder etwas davon. Oder man fährt zu einer Konferenz und es regnet wieder. Aber Gott möchte, dass unsere Wurzeln ins Wasser reichen, dass wir unabhängig sind vom Regen. Weil den Regen können wir nicht berechnen. Es regnet mal, dann regnet es mal wieder nicht. Wenn unsere Wurzeln in dieses Lebenswasser reichen, dann sind wir versorgt. Dann haben wir Leben. Das bedeutet Leben haben. Leben haben. Nicht darauf warten, mal wieder irgendwann ein bisschen was zu erfassen. Leben haben. Und Gott lädt dich ein, dich wieder anschließen zu lassen an diesen Lebensstrom. Wenn das eben nicht so ist, dass er wieder durchbricht. Es kann sein, dass da eine harte Kruste ist, die vielleicht ist die Quelle schon eine längere Zeit zu, dann wird diese Bodenschicht hart. Aber Gott kann das wieder aufbrechen. Und all das, was wir dazu tun müssen, ist uns aufmachen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir machen uns auf. Wir machen uns auf für Jesus. Wir machen uns auf für diese Quelle, dass die wieder in uns quillt und beziehungsweise durch uns quillt. Sie quillt ja. Ja, und so lade ich jetzt die ein, nach vorne zu kommen. die sich wieder neu aufmachen wollen für diese Quelle des Lebens und zu trinken, so wie es in der Offenbarung heißt. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Kommt nach vorne. Gott möchte neues Leben schenken. Davon bin ich überzeugt. Ich bitte die Band nach vorne zu kommen. Wir haben das abgesprochen. Ihr könnt einfach nach vorne kommen, euch hier aufbauen. Ich werde einfach dann noch zu Beginn beten und dann lassen wir Gott einfach wirken.